Viele kennen Kirchen, in denen vieles richtig organisiert ist, aber innerlich kaum Leben zu spüren ist, alles wirkt geordnet, doch geistlich gesehen steht die Gemeinde wie in einem Kühlraum. Die Sendschreiben der Offenbarung zeigen, dass der Herr Jesus diese Situation bereits im Voraus gesehen hat, eine Gemeinschaft, die für lebendig gilt, aber in seinen Augen tot ist. Gerade an diesem Beispiel wird deutlich, wie ernst der Herr geistliche Lieblosigkeit nimmt und welche Hoffnung er denen macht, die sich von ihm innerlich belieben lassen und mit einem reinen, weißen Kleid vor ihm stehen. Der siebenfach verstärkte Geist, Hoffnung für eine tote Christenheit. Wenn der Herr sich der Gemeinde in Sardes vorstellt, fällt zuerst auf, wie wenig er an ihren äußeren Stärken anknüpft. Er verweist nicht auf ihre Geschichte, ihre Wiederentdeckung der Bibel oder ihre klaren Bekenntnisse. Stattdessen sagt er von sich, dass er die sieben Geister Gottes besitzt, ein Bild für den siebenfach verstärkten Geist, der die ganze Fülle und Intensität der göttlichen Lebenskraft ausdrückt. Vor Menschen gilt Sardes als lebendig, in den Augen des Herrn ist sie tot, weil der innere Kontakt zu ihm als dem lebendig machenden Geist weitgehend abgebrochen ist. Wo der Geist nur als Lehre festgehalten, aber nicht als gegenwärtige Person erfahren wird, verhärten sich Formen und Gewohnheiten, und der Gottesdienst wird zu einem feingeordneten, aber innerlich stillstehenden Gebilde. In den Ohren der Gemeinde mag vieles richtig klingen, doch in den Augen dessen, der die Herzen prüft, fehlt das Pulsieren des Lebens. Für die Gemeinde in Sardes ist er der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Die tote reformierte Kirche braucht den siebenfach verstärkten Geist Gottes und leuchtende Leiter. Wenn wir die Lage des protestantischen Christentums heute betrachten, sehen wir, dass es an den sieben Geistern mangelt. Ihre geistliche Totheit ist auf diesen Mangel zurückzuführen. Der Herr begegnet dieser Totheit nicht mit einer neuen Ordnung, sondern mit sich selbst als dem Geist, der belebt. Was er zu Sardes spricht, steht im Licht seiner eigenen Aussage, der Geist ist es, der das Leben gibt, das Fleisch nützt nichts, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Es ist derselbe Christus, der hier, am Ende der Bibel, als derjenige erscheint, der die sieben Geister Gottes hat. Er ist nicht ein anderer als der, der einst sprach, dass der Geist lebendig macht, er ist dieser Geist in gesteigerter, durch alle Schichten der Christenheit dringender Intensität. In einer Christenheit, die vieles korrekt formuliert, aber innerlich müde ist, bleibt er die einzige Hoffnung, nicht ein Programm, sondern eine Person, nicht ein Wechsel der Struktur, sondern eine Verwandlung der Atmosphäre von innen her. Zu den sieben Geistern tritt das Bild der sieben Sterne. Sterne sind nicht nur Amtsträger, sondern Menschen, die im Licht des Herrn stehen und dieses Licht weitergeben. Sie sind nicht Quelle, sondern Träger eines fremden Glanzes, ihr Licht ist empfangenes Licht. In Sardes gibt es vieles Organisierte, aber es fehlt an solchen, die im Verborgenen unter dem Blick des Herrn leben und so zu lebendigen Wegweisern werden. Der siebenfach verstärkte Geist und lebendig leuchtende Leiter gehören untrennbar zusammen, der Geist gibt das Leben, die Sterne lassen dieses Leben sichtbar werden. Wo Leiter selbst vom Geist berührt sind, verliert das Werk den Charakter bloßer Verwaltung und beginnt, Ausdruck einer inneren Wirklichkeit zu werden. Damit stellt die Botschaft an Sardes auch unsere eigene Situation in Frage. Es ist möglich, dass Predigt, Liturgie, Gemeindestruktur und sogar biblische Lehre an ihrem Platz sind und der Herr dennoch sagen muss, du bist tot. Der Maßstab des Himmels ist nicht, wie viel wir bewahren, sondern wie viel der Geistraum in uns gefunden hat. Doch der Hinweis auf den siebenfach verstärkten Geist ist zugleich eine leise, starke Ermutigung, wo alles den Anschein macht, festgefahren zu sein, ist Christus nicht erschöpft. Sein Geist gibt Leben, auch dort, wo nur noch Gewohnheit geblieben ist. Wer sich neu von ihm berühren lässt, entdeckt, dass selbst in einer Umgebung, die wie Sardes wirkt, ein anderes Kapitel beginnen kann, nicht spektakulär nach außen, sondern zunächst als stiller, aber spürbarer Aufbruch des Lebens in der Tiefe. Der Geist ist es, der das Leben gibt, das Fleisch nützt nichts, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Die Aussicht auf den siebenfach verstärkten Geist entlarvt jeden falschen Trost in äußerer Lebendigkeit, aber sie nimmt zugleich jede Ausrede. Wo Christus als der lebendig machende Geist Raum erhält, im persönlichen Leben wie im Gemeindeleben, kann tote Orthodoxie in lebendige Gemeinschaft verwandelt werden. Diese Perspektive lädt ein, nicht auf die Begrenztheit der Umgebung zu starren, sondern mit dem Herrn selbst zu rechnen, der mehr Licht, mehr Leben und mehr innere Erneuerung bereit hat, als wir bisher erfahren haben. Name und Werk, zwischen äußerem Ruf und innerer Wirklichkeit. Über Sardes sagt der Herr, du hast einen Namen, dass du lebst, und bist doch tot. Ein guter Name kann vieles verdecken, insbesondere, wenn er durch historische Taten, mutige Reformatoren oder beeindruckende Bekenntnisse erworben wurde. In der Geschichte der Kirche wurden durch die Reformation zentrale Wahrheiten wieder ans Licht gebracht, das geöffnete Wort, die Rechtfertigung aus Glauben, die Betonung der Gnade. Es sind Dinge, die bleiben sollten. Aber der Herr fährt fort, werde wachsam und befestige das Übrige, das im Begriff war zu sterben, denn ich habe deine Werke vor meinem Gott nicht als vollendet befunden. Damit tritt ein harter, aber heilsamer Gegensatz hervor. Vor Menschen gilt die Reformation als vollbrachte Tat, vor Gott sind viele ihrer Werke unvollendet geblieben. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist tot. Werde wachsam und befestige das Übrige, das im Begriff war zu sterben, denn ich habe deine Werke vor meinem Gott nicht als vollendet befunden. Diese beiden Verse zeichnen ein vollständiges Bild der sogenannten protestantischen Kirche. Die reformierte protestantische Kirche ist als lebendig angesehen worden, aber der Herr sagt, dass sie tot ist. Unvollendete Werke bedeuten nicht notwendigerweise, dass etwas falsch begann, sondern dass es nicht in die Tiefe geführt wurde, die Gott beabsichtigte. Lehre kann klar sein und doch kaum Spuren in der Lebenspraxis hinterlassen. Es ist möglich, dass die Wahrheit von der Gnade begeistert aufgenommen, aber nicht in einen Wandel mündet, der von Gnade geprägt ist. Der Herr beurteilt Sardes nicht nach theologischer Präzision, sondern danach, ob das Empfangene im Leben verankert und bewahrt wird. Deshalb ruft er zur Wachsamkeit und fordert die Gemeinde auf, sich zu erinnern, was sie empfangen und gehört hat, es festzuhalten und umzukehren. Die Frage ist nicht zuerst, was denken andere über diese Kirche, sondern, was sieht der Herr, wenn er ihre Wege prüft? Sein Hinweis, dass er kommen wird wie ein Dieb, richtet sich gerade an eine Gemeinschaft, die sich in ihrem Status eingerichtet hat. Ein Dieb kündigt sich nicht an, er kommt unerwartet. So macht der Herr deutlich, dass der Beginn seines Wiederkommens jene überraschen wird, die sich in geistlicher Routine wiegen. Die, die im Namen eines lebendigen Glaubens eingeschlafen sind, laufen Gefahr, eine besondere Gemeinschaft mit ihm im kommenden Reich zu verpassen. Im Licht dieser Warnung gewinnen andere Worte Jesu ein besonderes Gewicht, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Ein Name im Himmel ist mehr als ein Ruf auf der Erde, er bezeichnet einen Platz in der Wirklichkeit Gottes, den kein geschichtlicher Ruhm ersetzen kann. Gerade hier liegt eine stille Ermutigung verborgen. Der Herr deckt die Spannung zwischen Namen und Wirklichkeit nicht auf, um zu entmutigen, sondern um das Evangelium tiefer zu verankern. Wo er uns zeigt, dass Werke unvollendet sind, erklärt er uns nicht für verloren, sondern lädt unsere Geschichte zu einem zweiten Satzteil ein. Erinnern, festhalten, umkehren, das sind Bewegungen eines Herzens, das wieder empfindsam wird. Die Botschaft an Sardes stellt unsere eigenen Maßstäbe in Frage, sie nimmt aber nicht die Hoffnung, dass in der Gegenwart Gottes aus halbfertigen Wegen ein ganz anderer Verlauf werden kann. Der Name vor Menschen mag längst festgeschrieben sein, der Herr ist dennoch frei, über derselben Gemeinde, über demselben Leben eine neue Wirklichkeit zu schreiben. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Der Blick auf Sardes schärft das Bewusstsein für die Kluft zwischen Ruf und Realität, aber er verengt den Weg nicht, sondern öffnet ihn. Wo der Herr auf halbfertige Werke hinweist, stellt er uns nicht bloß, sondern ruft uns in eine Vertiefung hinein, das Empfangene nicht nur zu kennen, sondern zu bewahren, nicht nur von Gnade zu reden, sondern aus ihr zu leben. Wer sich von ihm in dieser Weise ansprechen lässt, wird entdecken, dass selbst ein alter Name nicht das letzte Wort hat, wenn Christus beginnt, ein Leben vor Gott neu zu vervollständigen. Weiße Kleider und ein bekannter Name, der Lohn der Überwinder. Zwischen den ernsten Worten an Sardes leuchtet ein zarter, kostbarer Satz auf, aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Der Herr sieht die einigen wenigen inmitten einer weitgehend toten Umgebung. Er kennt sie beim Namen und erkennt an, dass ihre Kleider nicht befleckt sind. In der Bildsprache der Schrift stehen Kleider für das, was wir in unserem äußeren Wandel und täglichen Leben sind. Befleckte Kleider meinen hier nicht nur grobe moralische Verfehlungen, sondern eine innere Berührung mit Totheit, jenem Zustand, in dem alles noch korrekt erscheinen mag, aber die Lebendigkeit der Gemeinschaft mit Christus ausgelöscht ist. In den Augen Gottes ist eine vom Tod durchtränkte Religiosität verunreinigender als mancher sichtbare Fehltritt, weil sie jede Bewegung hin zu ihm erstarren lässt. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Kleider bezeichnen in der Bibel das, was wir in unserem Wandel und in unserem Leben sind. Die Kleider zu beflecken bedeutet besonders, sie mit Totheit zu beschmutzen. Der Tod ist vor Gott verunreinigender als die Sünde. Den einigen wenigen in Sardes wird zugesagt, dass sie mit ihm in weißen Kleidern gehen werden. Weiß ist das Zeichen der Reinheit, aber auch der Anerkennung. Es macht sichtbar, dass der Herr das verborgene Leben wertschätzt, das sich nicht von der Todesatmosphäre anstecken lässt. In der ganzen Schrift begegnen uns zwei Dimensionen unseres Gewandes, das erste Gewand der Rettung, in dem Gott uns Christus selbst als unsere Gerechtigkeit anzieht, und das zweite Gewand der praktischen Gerechtigkeiten, das sich aus einem Leben vor ihm webt. Am Ende der Offenbarung heißt es von der Braut, und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Der Name des Lammes an der Stirn und die weißen Kleider gehören zusammen, es ist derselbe Herr, der rettet und der das geliebte Leben vor sich anerkennt. Mit den weißen Kleidern ist die Verheißung verbunden, dass die Namen dieser Überwinder nicht aus dem Buch des Lebens ausgelöscht werden und dass der Herr ihren Namen vor dem Vater und seinen Engeln bekennen wird. Das Buch des Lebens bezeugt die ewige Rettung, doch im Zusammenhang von Sardes rückt eine weitere Seite in den Blick. Die besondere Belohnung im tausendjährigen Königreich für die, die inmitten von Tod lebendig mit Christus gingen. Wer hier dem Einfluss geistlicher Totheit widersteht, wird dort mit ihm in besonderer Gemeinschaft und Herrschaft stehen. Die anderen verlieren nicht die ewige Rettung, aber sie entbehren einen Teil der Freude und Verantwortung im kommenden Reich. Der Unterschied liegt nicht darin, ob jemand gläubig war, sondern ob das Gewand des praktischen Lebens vom Herrn als rein befunden wird. So wird die Zusage der weißen Kleider zu einer stillen Ermutigung für alle, die sich in einer Umgebung wiederfinden, die Sardes ähnelt, manches ist biblisch korrekt, vieles aber leblos. Der Herr übersieht nicht, wie schwer es ist, in einer solchen Atmosphäre wach zu bleiben. Gerade deshalb misst er den einigen wenigen so großes Gewicht bei. Wer in der Verborgenheit mit ihm lebt, seine Kleider nicht mit Resignation, Zynismus oder innerer Verhärtung beflecken lässt, dem hält er bereits jetzt das Bild des kommenden Weiß vor Augen. Dieses Bild ist keine Drohkulisse, sondern eine Hoffnung, auf dem Weg durch eine müde Christenheit ist kein Schritt im Licht vergeblich. Vor dem Thron dessen, der unsere Namen kennt, wird jeder Tag, an dem die Kleider unbefleckt blieben, einmal in Glanz gewandelt sein. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Die Rede von weißen Kleidern und einem vom Herrn bekannten Namen lenkt den Blick weg von der Lautstärke der Umgebung hin zu der stillen Treue des Alltags. Inmitten von geistlicher Müdigkeit besteht der Trost darin, dass Christus nicht den Lärm, sondern das Gewand sieht, das, was unser Leben tatsächlich ausmacht. Wer ihm in kleinen Dingen Raum gibt und die Berührung mit Totheit meidet, mag unscheinbar bleiben, aber er trägt bereits jetzt an einem Gewand, das der Herr einmal sichtbar ehren wird, und mit diesem Gewand ist ein Name verbunden, den er vor dem Vater bekennen wird. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.